Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. In der heutigen 129. Folge fällt der Spruch: Den Feind, den du kennst, kannst du anpacken. Wer hat's gesagt? Gabi Gutzeck. Und mit Gabi spreche ich in der heutigen Folge. Gabi ist nicht nur die Autorin von Alkohol AD, dem Bestseller, über den wir vor gut einem Jahr schon mal gesprochen haben, sondern sie hat ein neues Buch geschrieben, das nennt sich Die Suchtlüge. Wie es zu dem Namen gekommen ist, warum die Lüge weiter Bestand hat und woran ich eine Sucht erkenne, all das erfährst du heute in dieser Folge. Und Gabi haut noch so ein paar Dinge raus, zum Beispiel sagt sie, Abstinenz bedeutet nicht, wie immer, nur ohne Suchtmittel. Warum das alles so einfach leider nicht ist aus ihrer Sicht, das erzählt sie uns im Gespräch. Erzählt sie mir im Gespräch und du kannst es hören, so rum. Viel mehr möchte ich jetzt auch nicht verraten, ich sage nur so viel. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und zwar ganz bis zum Schluss. Da erfährst du, was es in der kommenden Woche zu hören gibt. Zudem darf ich noch ein ganz, ganz tolles Zitat bringen. Das kommt auch nach diesem Interview. Und du erfährst noch, warum es diese Woche kein klassisches Interview gibt, wie sonst die anderen Freitage. Also lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Gabi. Guten Morgen, liebe Gabi.
Guten Morgen, lieber Kai.
Wir sprechen über die Suchtlüge.
Ja, gerne.
Ich bin vorbereitet. Ich habe schon geguckt, du hast ein neues Buch geschrieben.
Das stimmt.
Du bist ja die Autorin des Buches Alkohol AD, mit dem du, glaube ich, schon vielen, vielen tausend Menschen geholfen hast.
Das denke ich, ja.
Ganz bestimmt. Weil du ja auch einen teilweise nicht ganz so populären Ansatz verfolgst mit deinen Aussagen.
Das ist richtig.
Ich wollte jetzt sagen Thesen, aber es ist ja bewiesen, was du aufgeschrieben hast. Da kommen wir gleich zu. Und jetzt hast du ein weiteres Buch verfasst. Ich habe das ja so ein bisschen am Rande verfolgen können, dass du da echt, ich glaube, dich selber unter Druck gesetzt hast, damit fertig zu werden, oder?
Ja, die Geschichte kann ich dir gleich erzählen. Also das Thema Selbstfürsorge und Achtsamkeit habe ich mal für 3 Monate echt in die Tonne getreten.
Okay. Nicht gut. Und wenn ich das richtig sehe, erscheint dein Buch am 15. November. Das ist jetzt noch Oktober in 2 Monaten.
Ja, genau.
Genau. Ist es denn schon fertig?
Es ist fertig. Sind jetzt noch die letzten Korrekturen. Da ist jetzt noch beim Korrektor. Und da muss ich dann irgendwann nochmal richtig unterschreiben, dass das alles so richtig ist. Und dann geht das wohl in den Druck.
Okay. Noch so ein letzter Lauf.
Ist ja anders als bei Alkohol AD. Alkohol AD ist ja Selbstverlag und die Suchtlüge erscheint halt bei Heine. Was mich tierisch freut. Weil Heine ist also vom Vertrieb her echt nach meinem Dafürhalten der stärkste Verlag. Also das sind die dann auch im Bahnhofsbuchhandel und an den Flughäfen und überall liegen, weißt du, so. Und der Außendienst ist schon ganz begeistert. Die sind der Meinung, dass das ein ziemlicher Knaller ist, der Titel. Ja, und von daher, Vertriebsstärke ist halt auch was echt zählt, ne, bei so einem Buch.
Das heißt, wenn du selber ein Buch verlegst, hast du niemals eine Chance, irgendwo am Bahnhof auszulegen, oder?
Nee, nicht wirklich. Also es sei denn, du kennst den Bahnhofsbuchhändler und gehst da hin und der legt sich aus Freundlichkeit, weil er dich halt kennt, da mal 2 Bücher hin. Aber ansonsten ist das, musst du die Leute halt anders darauf aufmerksam machen und dazu kriegen, dass sie sich halt bestellen. Es ist überall verfügbar im Buchhandel. Du kannst es also ganz normal innerhalb von 24 Stunden haben. Das läuft also über die normale Buchhandelslogistik, aber es liegt nicht im Buchhandel. Das ist richtig.
Okay. Und das Gute ist natürlich, wenn du das Buch von einem professionellen Verlag verlegen lässt, dass deine Mission weiter in die Welt geht.
Ja, sicher. Und vor allem ist das halt wirklich eine echt professionelle Maschinerie, die da läuft. Also die PR-Abteilung wetzt jetzt schon die Messer. Läuft also schon mit den Fahnen, bevor, also die Fahne heißt, dass nicht die Alkoholfahne ist, eine Fahne ist das Buch quasi fertig, aber noch nicht gedruckt. So, das ist eine Druckfahne. Und mit denen laufen sie dann jetzt schon los und bieten das halt den großen Medien an und so. Da stehen wohl auch schon ein paar Termine. Also der Herbst wird sicherlich spannend.
Cool. Das heißt, wir sehen dich auch noch mehr in der Öffentlichkeit.
Ja, da gucken wir mal, ne? Ich hoffe es.
Ich weiß, du warst ja jetzt ein paar Mal im Fernsehen. Ich glaube ein paar Mal. Ich weiß es gar nicht, weil ich gucke das alles nicht.
Nee, das musst du ja auch nicht. Ja, ich war ein paar Mal im Fernsehen, das stimmt. Also und bei Brit war cool, das war echt ja. Ein schöner Termin. Und dann im Schweizer Gesundheitsfernsehen und im ORF. Ja, war witzig. Also macht auch Spaß. Also gerade Brit war echt cool. Wir hatten uns das ja vorher angeguckt, weil ich hatte echt keine Lust auf so eine Brüllsendung. Also ich habe Brit kenne ich von früher, das ist ja eine Uraltsendung, ne? Die
lief ja genau.
Und als da die Anfrage kam, habe ich mir das halt angeschaut und gedacht, ist das Konzept denn noch so? Aber es ist ja wirklich von allen Talksendungen noch so die gepflegteste, sag ich mal. Und
okay.
Sie war echt gut vorbereitet, muss man echt sagen. Also ich war sehr angetan, war gut gebrieft und auch die Runde war sehr nett. Wir hatten uns also vorher schon mehr oder minder zufällig in der Cafeteria vor dem Aufzeichnungstermin getroffen. Und ach, und du bist die und du, wir alle Alkoholwerte sitzen, man muss dir so vorstellen, die produzieren 3 bis 4 Sendungen an einem Tag in Serie. Ja?
Krass.
Und bist du auch Alkohol? Ja, ich bin auch Alkohol. Und dann haben wir uns da also gefunden und dann ging das schon los. Also eigentlich hätten die da nur die Kamera raufhalten müssen und hätten sie ihre Sendung schon fertig gehabt.
Klasse.
Ja, war schön, war gut.
Ja, dann geht man doch ganz entspannt in das Gespräch rein dann, ne?
Ja, total. Also niedlich war, da war ein Klinikleiter da, der ein ganz knuffiger aus dem Fränkischen, der war so aufgeregt. Och, war der aufgeregt. Und den haben wir dann alle beruhigt. Der konnte also vor Aufregung nicht mal mehr frühstücken. Den hatte ich im Hotel schon kennengelernt. Und dann haben wir dem dann noch Kaffee besorgt und dann hat er sich noch den Schlips bekleckert und dann haben wir den Schlips sauber gemacht. Den haben wir also alle so noch ein bisschen bemuttert.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Also ich war auch noch nie im Fernsehen, doch, ich war mal im Fernsehen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr aufregend ist, ne?
Ja und nein. Also ich war gar nicht aufgeregt, komischerweise, weil das war auch so, das ist ja so ein bisschen so eine künstliche Atmosphäre. Ne? Also das Publikum siehst du nicht, die sitzen hinter dir. Das sind die dann immer das Schild hochgehalten kriegen, ne? So jetzt klatschen. Mhm. Und Brit war so entspannt und hat das so und so schön integriert und alles, dass ich war nicht aufgeregt, gar nicht.
Nö. Okay.
War cool. Naja, jetzt gucken wir mal, was mit der Suchtlüge so kommt. Live wäre ja sonst auch nochmal ein anderes Thema. Brit ist ja nicht live. Aber auch das kriegen wir hin. Da war ich mit meinem Mann noch im Schweizer Gesundheitsfernsehen. Die haben 3 Sendungen abgedreht. Die eine fand ich eigentlich besonders schön, das war die mit dem Schwerpunkt Angehörige. Da war er dann ja so mehr derjenige, der erzählt hat aus unserer beider Vergangenheit. Muss man dazu sagen, dass mein Mann so überhaupt nicht medienaffin ist, also der mag das gar nicht. Aber das war witzig, wir saßen da und die Kamera lief und der hat aus seiner Angehörigenperspektive Sachen erzählt, die ich noch nicht mal wusste. Also das war... Ja, das war so vor laufender Kamera echt nochmal ein Ding irgendwie.
Was denn zum Beispiel?
Naja, wie er so langsam spitz gekriegt hat, dass ich eben viel zu viel trinke. Und wie erstaunt er auch war, wie lange ich das auch vor ihm verbergen konnte. Und wie der Prozess, wie ihm das dann klar wurde, dass ich da eigentlich schon ganz tief in der Suppe drin hänge und er das noch nicht mal mitgekriegt hat. Und dann dieses ganze Management mit den Kindern, weil das lag ja dann bei ihm. Ne? Ich meine, wenn du abends um 8 besoffen auf dem Sofa liegst dann, und die Kinder, das hat er dann versucht irgendwie auch von mir fernzuhalten und so. Und da habe ich schon noch mal eine Gänsehaut gekriegt, muss ich sagen. Das war jetzt schon doch jetzt was 7 Jahre her, aber das war schon ein Knaller. Und wenn da weiter noch die Kamera läuft.
Ja, aber ich finde das spannend, weil also deine Profession ist es ja, sich mit Süchten zu beschäftigen und dein Mann ja, die deines Mannes, glaube ich, auch.
Ja, klar.
Und ihr, also selber, was zu Hause passiert, darüber habt ihr nicht so richtig gesprochen. Das finde ich spannend.
Doch, wir haben schon darüber gesprochen, aber das kam halt jetzt nochmal so Momente, auch durch die Fragen der Moderatorin, die wir einfach noch nicht besprochen hatten. Also es ist... Ja, er ist ja auch Arzt, da muss man ja dazu sagen. Er ist ja Angehöriger und Arzt. Also, naja, also es war berührend. Muss ich auch sagen, als ich mir das dann hinterher angeguckt habe, da habe ich dann echt nochmal ein Tränchen verquetscht. Das
wow.
Ganz kalt gelassen. Doch, doch.
Na guck mal, ist doch schön, dass dein Mann dich noch überraschen kann.
Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen.
Ja, hast du recht. So, jetzt sprechen wir mal über die Suchtlüge. Das ist ja ein Buch, in dem es nicht ausschließlich um den Alkohol geht, sondern um die Sucht, oder?
Genau. Also es ist so aufgebaut, dass mein Ansatz oder unser Ansatz, der erste Teil erklärt halt wieder dieses Thema Neurotransmitter, also die Hirnbiochemie, was da eben bei Süchten schiefläuft, weil das ist zwar in Nuancen immer mal unterschiedlich von Suchtmittel zu Suchtmittel, aber so von der Wurzel her ist es eigentlich immer dasselbe. Also eben Thema Dopamin, dieser eine Neurotransmitter, der dann ganz stark auch beim Suchtgedächtnis mitarbeitet. Und also so erstmal so die Grundzüge eben allgemein erklärt und dann gibt es einzelne Kapitel zu den wichtigsten einzelnen Suchtmitteln, auch Alkohol, klar. Aber eben auch Nikotin, auch Amphetamine, auch die nicht stoffgebundenen Süchte, wie man das so schön nennt, also eben Internet, Gaming, Sexsucht, Spielsucht. Mhm. Was ich persönlich in der Recherche wahnsinnig spannend fand, also gerade das Thema Sexsucht, das ist, da habe ich mir echt überlegt, also wenn du Alkoholiker bist, das ist dann zwar schon sehr überfrachtet und auch sehr mit Schuld und Scham behaftet und so, aber die sind echt noch eine Nummer schlimmer dran, weißt du das? Das ist gruselig.
Weil man da gar nicht drüber spricht.
Nee, weil man da gar nicht drüber spricht und weil die, da ist dann natürlich auch der Partner, ne? Das ist so überfrachtet, das ganze Thema. Und dann, als ich mich dann anfing, auch mit den Mechanismen auseinanderzusetzen, dann die meisten fangen heute eben in Zeiten des Internets, die meisten Sexsüchtigen fangen halt mit Online-Pornos und sowas an. Mhm. Und dann, als ich mich damit mal ein bisschen befasst habe, diese Pornoseiten, die sind so aufgebaut, dass die quasi immer noch eine Schippe drauflegen. Also selbst jemand, der, sagen wir mal, beim Blümchensex angefangen hat, ja, der landet irgendwann durch diese Manipulation, durch diese Seiten, weil das Dopamin, jetzt sind wir wieder bei der Biochemie, möchte immer noch eine Schippe drauf haben. Die steht immer noch auf noch einen Zacken schärfer, noch einen Zacken mehr, egal bei welcher Sucht. So, und diese Seiten, die legen dann immer noch eine Schippe drauf. Die bieten dir dann scheinbar noch immer noch ein Video an, was dann noch eine Nummer härter ist und so. Und dann landen die irgendwann, ohne das zu wollen, ohne überhaupt eigentlich wirklich die Tendenz dazu zu haben, bei, weiß ich nicht, Sadomaso oder Fetisch oder tatsächlich auch Pädophilie oder so derartigen. Und wenn das dann auffliegt, dann Partner, sagen wir mal, sieht das oder irgend so ein dummer Zufall, ja, und dann scheuern die unter Tränen, ich weiß nicht, warum ich das schaue, ich das bin ich nicht, das glaubt denen natürlich keiner. Aber das ist so. Also die werden da so richtig reingetrieben. Und das waren schon sehr, sehr interessante Facetten. Ja, vor allem ist ja auch so, musst du dir vorstellen, wenn du Alkoholiker bist, dann ist die Lösung nicht mehr trinken. Ganz einfach. Ganz einfach, in Anführungsstrichen. Ja? Aber du kannst es weglassen. Du kannst ohne Alkohol leben.
Ja.
Aber Sex gehört nun mal zu einem normalen Leben dazu. Also das ist so, die müssen quasi wieder das normale Sexualverhalten lernen. Und das ist so, als würdest du ein Alkoholiker sein. Du musst jetzt wieder lernen, normal zu trinken.
Was nicht funktioniert.
Ja. Krass, oder?
Ja.
Ja, also die haben echt einen ganz schweren Weg vor sich dann. Da sind dann auch so die Tipps, dass man dann sagt, also 3 Monate quasi komplette Abstinenz. Damit das Dopaminsystem sich wieder abkühlt, ja, damit dieses völlige Überhitztsein, weil kein Sex im realen Leben kann so hart, schnell und so weiter sein wie im Internet. Dann bist du ja mit 3 Klicks beim nächsten Akt, das geht ja zack, bumm, so. Und das muss erstmal wieder alles abkühlen, weil das kann natürlich kein Partner irgendwie auch erfüllen, ja. Die haben einen wahnsinnig schweren und langen Weg vor sich, vor allem, dann kommt ja auch noch der Trigger dazu. Also beim Alkohol, da sagst du dann ja, dann gehst du halt nicht in die Kneipe oder vermeidest halt möglichst deine Trigger, so, ne? Nur bei denen ist halt Computer und Handy der Zugang dazu. Und die sitzen, die haben immer ihren Computer und ihr Handy bei sich. Also Computer beim Arbeiten und Handy hast du immer in der Tasche. Das heißt, Die haben ihren Trigger eigentlich ständig präsent und nutzen den auch jeden Tag, müssen ihn nutzen. Mhm. Das ist krass, ne? Also das war, die Recherche zu dem Buch war allein noch super spannend. Das ist auch bei anderen Süchten, habe ich noch einiges gefunden, was ich auch höchstgradig erstaunlich fand. Naja, und die einzelnen Süchte, die klapper ich dann sozusagen durch. Und dann besteht das Buch noch aus einem sehr großen Teil, wie man da dann halt sich davon befreit. Also das heißt eben Triggervermeidung, dieses ganze Thema Achtsamkeit, dieses Thema, wie programmiere ich sozusagen meine Suchtautobahn im Hirn wieder um, ja, wie, also das Thema Nährstoffe kommt da sehr kurz. Das ist ja in Alkohol-AD wesentlich stärker drin. Das ist da nur so ein Randthema. Hingegen ist aber tatsächlich auch das Thema insgesamt Ernährung und Blutzucker und ja, jetzt nicht lachen, auch das war ein erstaunliches Rechercheergebnis, Thema Darmflora. Es gibt einen riesengroßen Forschungsschatz mittlerweile, der ziemlich klar darauf hindeutet, dass wenn du da ein paar falsche Mitbewohner in der unteren Etage sitzen hast, dass die dich also auch dass die dich auch durchaus sozusagen suchtreif schießen können, indem die dich ständig stressen.
Okay. Ja?
Ja. Ja, also die produzieren Entzündungssubstanzen oder andersrum positiv ausgedrückt, es gibt Darmbakterien, die produzieren GABA. Das ist ein Neurotransmitter, der beruhigt. Wenn dir die fehlen, schon mal doof. Aber wer sie hat, der hat sozusagen den eingebrauten Tranquilizer unten im Darm sitzen. Dem geht's gut. Ja? Das ist super, super spannend. Also auch die Interaktion zwischen den Einzelnen. So. Also das ist auch nochmal ein großes Kapitel. Ja, Schlaf, ein riesengroßes Thema. Weil das kennen wir vom Alkohol ja, dass der nun mal den Schlaf zerschießt. Und umso mehr trifft das natürlich jetzt, sagen wir mal, die Gamer und eben jetzt immer wieder bei den Sexsüchtigen, die verbringen die Nächte vom Laptop und sind dann natürlich morgens völlig aus der Bahn gekegelt, ja. Ja, so, das ist so das Buch. Und der Titel, die Suchtlüge, den habe gar nicht ich erfunden, den wollte der Verlag haben. Aber ist natürlich auch, naja, ein Hingucker, sagen wir mal, ne? Denn in der Tat, und da sind wir jetzt wieder ein bisschen beim Ausgang, ist es schon so, dass die Forschung und dieses ganze Wissen darüber, wie Sucht biochemisch im Kopf entsteht, das gibt es. Und meine große Kritik ist nach wie vor, dass das niemand den Leuten so erklärt. Weil dass das den Umgang mit dem, was da mit dir passiert, dir das wesentlich erleichtert. Das heißt nicht, dass du irgendwas anders machen musst, aber es ist eine Erklärung dafür, was da in deinem Kopf gerade abgeht. Und dieses Thema Schuld und Scham hat sich dann nämlich auch erledigt, wenn du das einmal verstanden hast.
Jetzt, ich glaube, die Frage habe ich dir schon mal gestellt. Warum ist das denn so, dass die Wissenschaft das weiß, aber das nicht in die Öffentlichkeit bringt, so in dem Maße? Es klingt ja fast wie eine Verschwörungstheorie.
Ja, also auch das habe ich in der Suchtlüge drin. Nein, es ist keine Verschwörungstheorie und es ist eigentlich so eine, ich habe das verglichen mit des Kaisers neue Kleider.
Mhm. Ja, eins der wenigen Bücher, das ich kenne.
Ja, tatsächlich. Das ist schön.
Ist ja auch kurz. Und ich schau mal, der Kaiser hat ja gar nichts an.
Ja, gar nichts an, genau. Das ist so eine kollektive, die Suchtlüge ist eine kollektive Lüge, sagen wir mal. Also keiner lügt bewusst und einzeln, also kein Therapeut und kein Suchtberater und niemand würde seinen Patienten bewusst anlügen. Aber es ist eben einfach Konsens, dass die Therapie im Moment so aussieht, wie sie aussieht. Also da spielt auch Geld mit rein, da spielen Faktoren rein, dass eben der Medizinbetrieb wirklich derartig verknöchert ist und sich wahnsinnig schwerfällig bewegt. Schau, darf ich ein Beispiel bringen, damit das nicht so in der Luft hängen bleibt? Mhm. Also die Suchtkliniken, es läuft ja so, wie es im Moment aufgestellt ist, läuft ja doch sehr viel immer in die Richtung, dass man dann doch so 3 Monate so eine Langzeittherapie dann macht. Ja? Die entsprechenden Einrichtungen dazu sind wahre Goldesel.
Ja.
Ich habe mich mal mit einem Unternehmensberater unterhalten für das Buch, der natürlich seinen Namen nicht genannt haben wollte, aber der macht nichts anderes, als Kliniken zu beraten. Nur das. Und Suchtkliniken, er sagt, das ist das Beste überhaupt. Das fängt damit an, dass das absolut planbar ist. Also die haben nie Leerstand. Ne? So wie eine Akutklinik, die, wenn da irgendwo ein Unfall ist oder so, dann ist mal voll, mal leer. Die können ja ganz schlecht planen. So eine Suchtklinik, das ist wie ein Hotel, die sind ständig ausgebucht und haben immer geplanten Bettenwechsel. Also 100% Auslastung. Die haben wenig Kosten, gemessen an Akutkrankenhäusern, weil die brauchen keine Chirurgie, die haben ein paar Zimmer und stellen sich da, nicht meine Worte jetzt, stellen sich da so ein paar unterbezahlte Pflege und sonstige Therapeuten ein. Mhm. Den Arzt kann man notfalls auch noch von außen kommen lassen. Und dann geht das ja auch los und da war ich dann endgültig baff. Er sagt, wir raten dann den Klienten immer, also wir, eher der Unternehmensberater, ne? Wir raten unseren Klienten dann immer, die sollen sich dann irgendwie so ein rottes Schloss irgendwo auf dem platten Land kaufen. Will sowieso keiner mehr haben, denkmalgeschützt. Und dann gibt es Fördermittel ohne Ende, Steuervorteile ohne Ende. Und und das ist richtig eine Geldmaschine. Und wenn man jetzt dann noch weiß, dass die meisten oder sehr viele dieser Reha-Einrichtungen für Sucht in der Hand der Rentenversicherungsträger sind, die besitzen die.
Okay.
Dann haben wir einen ganz kurzen Zirkelschluss. Und dann weißt du, dass da also zumindest das große Potenzial, ich will nicht keine Behauptung in die Welt setzen, aber wo so ein Riesenrad gedreht wird finanziell. Und das quasi rechte Tasche, linke Tasche wieder reingeht, da ist die Möglichkeit, sehr viel Geld zu verdienen. Ja? Und die haben natürlich auch überhaupt kein Interesse, dass sich daran jetzt groß was ändert. Genauso wenig nebenbei wie die Krankenkassen. Denn die Krankenkassen sind ja ganz happy, dass das so läuft, weil die müssen das ja aktuell gar nicht bezahlen. Wenn das jetzt also, das ist ja nicht ihr Topf.
Weil es die Rentenversicherung zahlt.
Genau.
Mhm.
Wenn man jetzt also beigehen würde und so wie ich das mal mir beispielshaft in der Suchtlüge erträumt habe, dass man also bei den Leuten mal hingeht und sagt so, wir machen jetzt mal einen Hormonstatus, wir machen einen Ernährungsstatus, wir checken mal die Schilddrüse, wir machen erstmal eine ganz glasklare internistische Abklärung, weil das hat nämlich auch viel mit dem Thema Sucht zu tun. Ja, weil ja, ist irgendwie immer logisch. Also wenn du, sagen wir mal, deine Schilddrüse tickt nicht richtig, das macht auch Angst- und Panikattacken, das macht depressiv, das macht so. Und wenn du dann irgendwo in deinem Leben gelernt hast, dass also meinetwegen Alkohol oder Zigaretten oder Amphetamine oder sowas, das mal kurzfristig ausbügeln, da hast du einen Suchtzirkel, der schließt sich ganz schnell. Ja? Also erstmal gehörte das eigentlich abgeklärt. So, wenn man das aber jetzt bei jedem Süchtigen machen würde, das wären Milliardenkosten.
Hm.
Das müsste,
für die Krankenkassen.
Für die Krankenkassen.
Hm.
Und ich sage, nö. Das lassen wir mal alles schön, so wie es ist. Also das ist keine Verschwörungstheorie. Du musst einfach nur wie immer follow the money. Du musst immer nur gucken, wer hat da welches Interesse. Die Ärzte haben nebenbei auch kein Interesse dran. Die sind weder dafür ausgebildet, wirklich mit Süchtigen zu arbeiten, also die wenigsten. Das weißt du ja selber auch. Also die Berichte in den Foren, die sprechen ja Bände.
Ja.
Und die kriegen ja auch, also Süchtige sind ja auch keine einfachen Patienten, muss man ja klar sagen. Also das sind ja nicht die, die erstens termintreu immer auftauchen, ne? Und dann auch noch, die haben ja Redebedarf. Die müssen ja, das ist einfach im heutigen Kassenarztsystem nicht mehr angesagt. Entweder du hast deine Geschichte in 3 Minuten erzählt und bist dann wieder draußen, oder der schmeißt dich raus, weil er einfach keine Zeit für dich hat. So, und die Ärzte kriegen ja auch nicht mehr Geld. Also wenn die, das ist ja immer der Irrglaube, dass wenn ein Arzt mehr arbeitet, dass er dann mehr verdient. Das stimmt ja nicht.
Nee, im Gegenteil, ne?
Genau. Mhm. Das muss man aber alles wissen. Das weiß der normale Patient ja gar nicht. Der arbeitet im Prinzip sich an so einem Süchtigen ab für lau. und schießt sich echt noch ins eigene Knie, der hat da genauso wenig Bock drauf. Also, also von daher, es hat eigentlich keiner von den Playern und Finanzierern im Gesundheitssystem aktuell ein Interesse daran, an der Situation irgendwas zu ändern.
Und der volkswirtschaftliche Schaden entsteht bei den Unternehmen, richtig, was ja die es eigentlich zahlen sollen, auch nicht interessiert.
Richtig.
Ja, von daher ist es ja egal, ob der Arbeitnehmer jetzt produktiv ist oder nicht. Ja,
richtig. Spielt
für die Krankenkasse überhaupt keine Rolle. Für den Arzt ohnehin nicht. Ne?
Also, das ist denen allen völlig Banane.
Ja, krass. Ne? Also bei den Ärzten, ich habe ja guten Kontakt zu manchen Arzt und das System ist einfach krank. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern funktioniert. Ja, aber wenn mir ein befreundeter Arzt sagt, du, diesen Monat habe ich wieder 30% für die Tonne gearbeitet. Ja. Da sagt er, ich hätte jetzt so und so viel fünfstelligen Betrag, hätte ich jetzt auf dem Konto, kriege ich aber nicht. Ja, weil es da wieder mal eine Kürzung gab. Ja, sagt er, habe ich umsonst gearbeitet.
Richtig.
Mein Personal will aber bezahlt werden und, ja. Und ich kann nicht am Strand liegen, sondern stehe hier mit meinen Patienten.
Ja.
Boah, das ist schon hart.
Also. Ja, das ist bitter. Das trifft ja aber auch wirklich jeden chronisch Kranken. Ne? Das geht ja auch nicht nur in die Richtung Sucht. Das ist ja wirklich bei jedem so. Das ist
genau, schlimm. Genau.
Also, ja, ein Riesenfeld. Ich wollte noch gerne, um das noch so ein bisschen rund zu machen, warum das Ding auch Suchtlüge heißt. Ich war auch das wurde mir immer klarer im Laufe der Recherche. Wenn wir meinen heute über Sucht und Süchtige ja quasi alles zu wissen. Ne? Also die sind ja, also über das, sagen wir mal, Psychogramm und die sozialen Daten und drunter liegende Erkrankungen und so weiter. Und wenn du dir das dann mal genauer anguckst oder auch ein bisschen tiefer buddelst, dann stellst du fest, alles gar nicht. Man weiß eigentlich gar nichts über Süchtige. Weißt du warum?
Ja.
Die ganzen Untersuchungen und Studien und Statistiken und was das da alles so gibt, ne, die hat man ja nur an denen durchführen können, derer man habhaft werden konnte. Sprich, die halt sich in Behandlung begeben haben.
Ja.
Du brauchst dir aber nur das Jahrbuch der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren rauszusuchen und zu lesen, wie viele zig Millionen Süchtige es gibt. Also nicht nur Alkohol, aber das ist so die größte Gruppe. Und dann sind da irgendwie, was waren die Zahlen? Eine 500.000 oder sowas, die sich davon jährlich in irgendwie eine Art, die überhaupt Kontakt mit dem Suchthilfesystem aufnehmen, sagen wir es mal sehr abstrakt, also zur Suchtberatung gehen oder zum Arzt oder wie auch immer. So. Da braucht man aber keinen Doktortitel in Statistik, um zu sehen, dass da irgendwas klemmt. Ne?
Ein methodischer Fehler.
Ja, da ist eine riesengroße Menge von Leuten da draußen, über die weiß niemand irgendwas. Und dann ist der Gag, und das habe ich aus Amerika die Zahl, da gab es mal einen Mark Willenbrink heißt der, das war der Chef der NIAAA, das ist die oberste staatliche Behörde zum Thema Alkoholismus in den USA. Und der hat ganz klar gesagt, was wir bräuchten, wäre ein netter Bulldozer, um die gesamte Suchtindustrie einmal platt zu machen, um dann von vorne anzufangen. Dynamit ginge auch, hat er noch gesagt. Was er meinte, und das hat er in einem tollen Artikel auch ausgebreitet, gesagt, wir haben, also da geht es jetzt speziell um Alkohol, ne? Wir reden jetzt also jetzt nur über Alkoholismus in dem Fall. Er sagt, wir haben Millionen Leute, die sich auch alleine aus der Sucht befreien. Denn es gibt eine ganz große Studie aus den Staaten, die NESAG-Studie, die haben also 40.000 Leute über, glaube 20 Jahre begleitet, richtig lange, richtig viele Leute, und haben festgestellt, dass der allergrößte Teil sich von denen aus dem Alkoholismus selber wieder rausbastelt. Aber die hat nie irgendeinen Kontakt zum Suchthilfesystem gehabt. Und das fand ich jetzt deshalb so krass, weil du auch mit deiner Gruppe und Nathalie Stüben und wir hier mit Alkohol AD und so, wir sind ja alle so ein bisschen mehr auf der Schiene, dass wir sagen, das klassische System ist nicht immer der Goldstandard. Es gibt auch andere Möglichkeiten.
Ja.
Und bislang hatte ich, zumindest ich persönlich, hatte ich immer so das Gefühl, ich muss mich dafür irgendwie rechtfertigen, weil ich bin ja der Paria oder wir sind hier die Parias, ne? Dass wir den Leuten sagen, so, sind wir aber gar nicht, wir sind die Regel und nicht die Ausnahme.
Ja. Naja,
das
genau.
Ist das, oder? Also es geht und die meisten machen das auch. Von alleine kommen die da raus. Aber wie die das gemacht haben, das weiß keiner.
Ja. Also das ist krass, ja. Das heißt, also in Amerika sind die Themen die gleichen wie bei uns, ne? Man kann jetzt nicht nur sagen, das deutsche System ist kaputt oder schlecht oder wie auch immer. Das ist in anderen Ländern genauso, oder?
Ja, also in Amiland ist das aus meiner Perspektive sogar noch ein Zacken schärfer, weil da ist das gesamte Suchthilfesystem komplett von den AAs dominiert.
Ah, okay.
Anonymen Alkoholiker. Also dieses 12-Schritte-Programm gilt da als Goldstandard. Das,
ja.
Da geht gar kein Weg dran vorbei. Und wenn irgendjemand besoffen Auto gefahren ist und deshalb vor Gericht kommt und den Lappen los ist, dann wird er verurteilt, zu den AA zu gehen.
Stimmt, das habe ich, das heißt, ja genau, habe ich schon mal gehört. Ja.
Ja.
Krass, ne?
Ja, ja. Also, und man muss ja auch dazu sagen, dass die, das, was sie da als Rehab-Klinik bezeichnen, also das sind reine AA-Veranstaltungen. Also, wie heißt denn der Film da mit der 30 Tage oder so hieß der so? Mit der, ich habe so schlechtes Namen, egal. Also, das sind keine Kliniken in dem Sinne. Das sind, ja, das sind geschlossene Einrichtungen, aber da wirst du halt nach den AA-Richtlinien quasi eingenordet. Ja. Das muss ja per se nicht schlecht sein, aber wir haben ja schon festgestellt, dass das nicht wirklich für jeden passt.
Ne? Hm. Und ist das, wird das auch von denen, werden diese Kliniken auch von denen unterhalten denn, von den AAs?
Nee. Die AAs sind ja selber Non-Profit.
Genau.
Ob es da hintenrum irgendwelche Verschlingelungen gibt oder so.
Ich witterte einen Skandal.
Ich hätte da gerne noch einen draufgelegt, aber erstens macht man sich damit keine Freunde und ändert das auch nicht. Also
nee, genau.
Das ist da, wie es ist. Und was in Amerika halt eben noch anders ist, und das empfinde ich persönlich als relativ dramatisch, dadurch, dass das Versicherungssystem ja so anders ist, ne, und jeder da so seinen eigenen Health Plan hat, beziehungsweise zum Teil auch gar nicht versichert ist, oder über Medicaid, Medicare, die haben halt, selbst wenn sie also schwerst körperlich abhängig sind, manchmal keine Anlaufstelle zum Entgiften.
Mhm.
Die ziehen das also dann zu Hause durch. Und es gibt auch auf Facebook Gruppen, große Gruppen, wo die dann darüber berichten. Und da wird es dir also wirklich ganz anders, wenn du das liest. Mhm. Weil die da aus dem schwersten körperlichen Entzug quasi ihre Postings absetzen. Und einfach, weil es denen keiner zahlt. Das finde ich schon hart. Echt hart. Ja. Und in England ist es wohl so, dass es gibt Plätze zum Entgiften, aber das britische System ist halt auch relativ kaputt gespart. Also du musst dann sonst ewig auf den Platz warten. Und also von daher, sage ich mal, für die Akutphase sind wir in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern noch tatsächlich recht gut aufgestellt.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Also neben Sexsucht und so weiter gibt es ja auch Kaufsucht.
Mhm.
Ja. Wie kann ich denn sowas festmachen, ob ich kaufsüchtig bin oder sexsüchtig oder Spielsucht ist, glaube ich, relativ schnell zu erkennen, auch für den Betroffenen, oder?
Also im Prinzip gelten dieselben Kriterien wie auch beim Alkohol. Also du hast den Kontrollverlust.
Mhm.
Wenn du also dir fest vornimmst, heute gehe ich wirklich nur Lebensmittel einkaufen oder heute gucke ich keine Pornos oder sonst was. Also du hast den Kontrollverlust, du kannst es nicht mehr steuern.
Mhm.
Das Schuldgefühl, was du danach hast, also dass du es ja doch getan hast, und dass dein Sozialleben und soziales Umfeld unter deinem Verhalten schon leidet. Also das heißt, du, sagen wir mal, bei Kaufsucht oder Sex oder was auch immer, also dass du finanziell dann, also bei Kaufsucht, klar, dass du also finanziell da Dinge setzt, die eigentlich für deinen Lebensunterhalt gedacht sind. Spielsucht noch viel krasser. Oder du ziehst dich zurück, um deiner Sucht frönen zu können. Das sind eigentlich so dieselben Kriterien wie beim
Klassiker. Alkohol. Ja, finde ich nochmal ganz wichtig, das nochmal zu benennen, weil die Frage ja immer wieder aufkommt, bin ich süchtig oder bin ich es nicht? Ja, und wo beginnt das? Ja, ein schleichender Prozess. Ich kenne das ja nur vom Alkohol durch die Geschichten, die ich immer wieder höre. Also diese Frage, die ich immer wieder stelle, wann ist dir klar geworden, dass du ein Problem hast? Und das beginnt meist damit, dass die Leute sagen, ja, ich habe dann irgendwie heimlich getrunken, ja, also habe das von meinem Partner versteckt oder bin dann nicht mehr ausgegangen. Und das sind ja genau die Punkte, die du gerade eben benannt hast. Ne? Also es muss ja gar nicht mal der Job drunter leiden oder das Konto, sondern einfach, dass da sich Verhaltensmuster einschleichen, ganz, ganz langsam.
Richtig.
Die dann irgendwann dazu führen, dass das Problem, oder hoffentlich dazu führen, dass das Problem erkannt wird.
Ja, also von daher, die Kriterien sind wirklich dieselben. Witzig übrigens auch, naja, witzig, haha, was ist bei Sucht schon witzig? Aber vielleicht auch noch so eine Anekdote, Thema Spielsucht. Ja? Mhm. Das Kapitel in der Suchtlüge heißt zwischen Westbahnhof und Wall Street. Es gibt nämlich zwei Arten von Spielsucht. Das eine ist so der Klassiker, ne? die dann vor den Daddelautomaten sitzen oder im Casino oder so. Das sind dann unsere Klischees, die haben wir alle und die stimmen auch so mehr oder minder. Von den Mechanismen her sind aber diese ganzen Daytrader und Wall Street Zocker und sowas, da gibt es auch Untersuchungen zu. Die Mechanismen sind genau die gleichen.
Das glaube ich sehr gern. Also ich komme ja aus der Bankenwelt und ich habe im Laufe meiner Jahre auch viele Leute persönlich kennengelernt, die genau das hatten, ja, die nicht nur ihr gesamtes Vermögen und das der Eltern verzockt haben an der Börse, ja.
Genau.
Kenne ich einen Fall persönlich sehr, sehr gut. Also die wollten eine Wohnung abbezahlen. Die Freundin hat gesagt, ich überweise dir jetzt mal das Geld, damit du das der Bank überweist, ja. Und der hat das ganze Geld verzockt. Plus das Geld, was er sich von seinen Eltern geholt hat, weil er gesagt hat, ich muss da noch was überbrücken für die Finanzierung. Das hat er alles an der Börse gelassen.
Ja? Nur mit dem Unterschied, dass die Börsenzocker, die kriegen ja, wenn sie es gut anstellen, kriegen sie ja noch Beileid, weil die wollten ja eigentlich nur das Vermögen mehren, ne, und hatten halt Pech, haben schlechte Investitionsentscheidungen getroffen. Und die anderen sind halt, die im Casino die Sachen durchbringen, naja, das ist ja dann schon wieder Ebbe, ne? So. Sehr interessant übrigens auch, kennst du diesen Film mit Leonardo DiCaprio, Wolf of Wall Street?
Klar.
Ja. Wenn man sich den mal genau anguckt und dann unter dem Aspekt Sucht, gerade Zocker, egal jetzt ob Börse oder Casino, haben in der Regel sind die mehrfach süchtig. Also die haben nicht nur eine Sucht, sondern da spielt mindestens noch Alkohol, Cannabis, Amphetamine, ist es eigentlich immer Koks, es ist immer noch irgendwas mit im Spiel, mindestens eine Sache. Und wenn du dir den Film anguckst, also erst, ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen, am Anfang denkst du ja, also der hat seinen finanziellen Erfolg und dann fängt das an mit der Kokserei und mit diesen wilden Sexorgien und ne, so. Nein, das sind Mehrfachsüchte, die kommen zusammen. Das ist ein Zockrausch, den er hat und dann eben gleich noch mit Koks, mit diesen Orgien und. Ja, das ist so, das ist ein süchtiges Verhalten. Und ich finde das eigentlich so mal so ein bisschen rumgesponnen, schon fast interessant. Ich meine, geh doch mal weiter in Richtung Bankenkrisen und Bankenzusammenbrüche und so. Vielleicht sind es da einfach nur Spielsüchtige.
Ja, genau.
Schaffen uns an.
Das Problem bei den Bankern ist, ja, das kann ich eben auch aus erster Hand sagen, dass die Leute der Überzeugung sind, dass sie in dem, was sie machen, sehr, sehr gut sind und besser als die anderen, ja. Und die Allerschlimmsten, und das, also da sind Leute bei, die machen das seit 20 Jahren und plötzlich wissen sie, dass sie schlauer als der Markt sind.
Ja. Und typisches Suchtkriterium für Spielsucht nebenbei. Ja?
Ja, okay.
Ganz wichtig, das ist genau, das kannst du, das ist in der Checkliste, in der Suchtlüge ist das mit drin. Wer ein Spielsüchtiger, der meint, er ist schlauer als die Bank im Casino oder schlauer als der, also die Marktmechanismen oder der Strategien hat oder sowas, der ist süchtig. Das ist ein hartes Suchtkriterium für Spielsucht.
Ja, spannend. Genau. Und solche Leute habe ich wirklich viele kennengelernt im Laufe der Jahre. Und spätestens, wenn ich den Eindruck gewonnen habe, die meinen, sie sind schlauer, ja, dann bin ich ganz schnell weggelaufen. Und das geht auch nie gut. Ja, es geht eine Zeit lang gut. Aber entweder es ist das eigene Geld oder das Geld der Kunden oder das Geld des Arbeitgebers, was dann irgendwann weg ist. Und das ist echt gruselig, wenn man auch sieht, um welche Summen es da geht. Ja, da geht es ja nicht um Tausende, sondern geht es ja mal um Millionen und viele Millionen.
Ja, bloß, weißt du, jetzt sind wir vielleicht mal wieder bei der Sucht. Also ich kann dir das Video sonst kannst du das auch gerne mit verlinken oder sowas. Ich kann dir, die BBC hat das mal eingefangen in Bildern. Das Ding ist bei Spielsüchtigen, jetzt egal ob Börsenzocker oder Casino, ja, das ist gleich. Jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Suchthirn, Suchtgedächtnis, Belohnungssystem. Du kannst es sogar angucken in diesem BBC-Video. Bei denen läuft das Belohnungssystem auf Hochtouren, während sie zocken. Nicht, wenn der Gewinn kommt. Das ist sogar, da ist das siehst du in dem BBC-Video, wie so die einzelnen Hirnregionen anspringen, Belohnungszentrum und Aufmerksamkeit und so. Toll gemacht, richtig toll gemacht. Der Zocker genießt das Jaddeln auf den Gewinn. Wenn der Gewinn kommt, dann ist das gar nicht so ausgeprägt, was da bei ihm im Hirn abläuft. Die haben also in der BBC, die haben Folgendes gemacht, die haben einen Spielsüchtigen mit dem iPad ausgestattet und den ins MRT geschoben. So eine Hirnaufnahme. Ja? Ja. Und haben ihm also ein Geldguthaben gegeben und der konnte also im MRT liegend, konnte der auf dem iPad zocken. Ich glaube, so Roulette oder so, keine Ahnung. Und in der Zeit haben die halt sein Gehirn aufgenommen. Und dann geguckt, welche Hirnregionen springen an. So. Und das kannst du total gut sehen, dass der, also das Jaddeln auf gewinnig, das ist der Kick. Und nicht, wenn es dann kommt. Dann ist das Gehirn eher enttäuscht. Dann möchtest du eigentlich gleich weitermachen. Und deshalb können die nicht aufhören.
Also das ist natürlich für jemanden, der jetzt nicht spielsüchtig ist, also für mich ist das wirklich nicht nachvollziehbar. Ne? Ich finde das ganz, ganz schlimm.
Ja, aber verabschiede dich mal von dem Schlimm, weil das ist auch eine Sucht. Es ist eine Suchterkrankung wie Alkoholismus.
Ja, oder ich finde es tragisch, so möchte ich es mal sagen.
Es ist eine tragische Sucht, weil es halt eben auch in der Regel andere mit reinreißt, ja. Also und zwar bitter.
Ja, ich hatte hier eine Klientin, die in der Dattelhalle arbeitet, ja, die spielt also selber nicht. Und die erzählt, wenn die morgens um 10 aufschließt, dann stehen da 5 Leute vor der Tür, die sie alle namentlich kennt. Und dann kommen die mit 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro und das jeden Tag. Ja. Leute in teuren Anzügen, Leute, die schlicht aussehen. Also sie sagt, das ist die gesamte Gesellschaftsschicht, siehst du da, in der Daddelhalle, in so einer ganz normalen Daddelhalle. Und das Tragische ist natürlich, sie möchte denen eigentlich gern helfen, aber das ist ja nicht ihr Job. Ja. Und sie kann es auch nicht. Ja. Das sagt sie auch, eigentlich kann ich nur den Job wechseln, aber naja, gut, das ist ein anderes Thema.
Sie könnte, weil Deutschland hat ja jetzt dieses sogenannte OASIS-System. Das ist eine Datenbank, da kannst du dich entweder selber eintragen, wenn du weißt, du hast ein Spielsuchtproblem, oder aber, das können sogar Angehörige tun, die dich dann ausbremsen wollen. Weil eigentlich per Gesetz muss jeder, der spielt, sich einmal ausweisen. Einmal dann am Tag. Und da muss geprüft werden, ob der in diesem OASIS-System gesperrt ist. Und wenn das der Fall ist, dann darf er nicht. Dann dürfen wir den eigentlich nicht zulassen.
Ja.
Oh. Und der Charme ist eben wirklich, dass das auch Angehörige machen können.
Ja.
Ja. Das wird natürlich ausgehebelt von den ganzen Online-Zock-Plattformen oder sowas. Die sind da nicht angeschlossen. Aber alles, was so physisch vor Ort stattfindet, wäre theoretisch schon ausbremsbar, doch.
Okay. Vielleicht sehe ich sie nochmal.
Aber wirklich trenne ich davon. Also ich musste auch, also gerade beim Thema Spielsucht, Sexsucht, habe ich gedacht, ja, aber so, weißt du, so wie es uns irgendwann mal entgegengeschallt ist, ja, eigentlich willst du ja gar nicht aufhören, so diese Moralkeule dann wieder, ne? Das trifft die genauso wenig wie uns.
Ja.
Weil die Mechanismen, das wollen die nicht, die leiden zum Teil wie die Hunde. Also die, das ist zum Teil schlimm, was die an Seelenqualen haben. Und trotzdem können sie nicht anders.
Ja.
Das, also, ja, wenn ich eins gelernt habe aus der Recherche, dann das. Dass wir also echt alle in einem Boot sitzen. Und weil das ist einfach auch nochmal hirnbiologisch erklärbar, was da abläuft. Und deshalb ist der Weg raus für viele auch so ähnlich. Ich habe mich länger mit einem unterhalten, der macht Suchtberatung in Frankfurt. Und der ist zum Beispiel riesengroßer Fan von gemischten Gruppen. Also gar nicht mal Selbsthilfegruppen jetzt, ne? Gar nicht mal reine Alkoholikergruppen oder sagt er, die gemischten Gruppen sind sowas von geil. Weil erstens hat sowieso fast jeder irgendwie eine Mehrfachsucht. Und wenn die erstmal merken, dass die eigentlich alle vom Grundprinzip her das gleiche Problem haben, dann ist der Erkenntnisgewinn noch wesentlich höher.
Guter Ansatz, ja.
Fand ich cool.
Cool. Finde ich auch gut.
Ne? Ja, also das ist die Suchtlüge. Darum geht das Ganze da.
Ja, und ich vermute mal, dass du in deinem Buch auch Ansätze für eine Lösung bietest, oder?
Ja, nicht nur Ansätze. Also das ist eigentlich der allergrößte Teil sogar. Das geht ja gar nicht. Doch, das ist, wie gesagt, also erstmal das ganze Thema Trigger identifizieren, das Übliche, was du eigentlich auch so kennst an Ratschlägen, aber sehr ausführlich. Also ich versuche den Leuten dann auch mal nahezubringen, was ist eigentlich Achtsamkeit und was ist Selbstfürsorge? Also das sind ja so totgerittene Begriffe, leider.
Ja. Ja.
Der erste Satz in dem Kapitel heißt auch, also wenn Sie den Begriff jetzt lesen und sich gedanklich schon vom Acker machen, bitte hierbleiben. Ne? Das steht da so drin in dem Buch. ja, dann eben dieses ganze Thema, das ist für mich einer der Kernsätze. Abstinenz bedeutet nicht alles wie immer nur ohne Suchtmittel. Ich muss halt wirklich ran. Ich muss ein ganzes Paket umsetzen. Ich muss merken, was läuft da falsch? Wie kann ich zum Beispiel Stress und Frust im Alltag bewältigen? Ganz häufiger Grund natürlich für Süchte, nicht nur Alkohol. Ne? Doch, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Kapitel. Also ich glaube, es ist fast die Hälfte des Buches ist das.
Toll. Dann freue ich mich schon auf den 15. November, liebe Gabi.
Danke, lieber Kai, ich mich auch. Wobei ich es ja, glaube ich, ein bisschen früher kriege, hoffe ich jedenfalls.
Ja, klar. Ja, super. Gibt es noch Dinge zum Buch, zu der Geschichte, zum Thema, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die wichtig sind?
Angesprochen haben. Also zum neuen Buch sicherlich nicht. Du sagtest am Anfang, dass wir halt, dass das Konzept oder mein Ansatz halt nicht ganz konsensfähig ist. Das stimmt ja irgendwie immer noch. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass ich das halt erstmal durchsetzen muss. Was ich halt sehr schön finde, und das hat ist auch so die Entwicklung seit unserem letzten Gespräch, ich weiß nicht, war auch schon ein Jahr her, ne? Über ein Jahr her.
Ja.
Also das, was ich im Forum bei uns in der Zwischenzeit auch noch lernen und erleben durfte, ich habe ja auch eine Lernkurve. Und am Anfang, tatsächlich, ich auch, stelle vor, da schließt sich alles überhaupt nicht aus. Also so dieses Ding, ich habe dieses Konzept und dann gibt es aber eben auch die anderen Konzepte, die eben über inneres Kind den Zugang finden zum Möchten, zum Betroffenen oder so. Das ist nicht entweder oder. Das ist alles zusammen. Und ich denke, wenn du einmal das richtige Suchtverständnis hast, dann gibt dir das einen Schlüssel in die Hand, aber das entbindet dich ja nicht davon, dass du dann deine eigenen Strategien findest, Wie du dann halt deinen Alltag zum Beispiel umgestaltest und wo du dann halt auch in deiner Vorvergangenheit buddelst, wenn du das denn möchtest. Das schließt sich alles nicht aus und ich fände es halt ganz großartig, wenn die Suchtlüge jetzt dazu beitragen könnte, so wie Alkohol, die das halt auch schon getan hat, für den Alkohol, einigen Leuten einfach eine andere Idee zu geben, um dann halt mit einem ganzen Paket von Maßnahmen, die durchaus individuell sein können, halt dann aus der Sucht auszusteigen. Das wäre cool.
Ja. Und wie schön, liebe Gabi, dass ausgerechnet du das Buch geschrieben hast, weil du dafür sicherlich genau die Richtige bist und dass du jetzt einen starken Verlag an der Seite hast, der dich dabei unterstützt.
Ja,
Freut
schauen wir
mich
mal, ne?
wirklich.
Schauen
Ja.
wir mal, ne? Wird schon, wird schon. Die Stunde ist rum, lieber Kai, schon wieder. Mein Gott,
Genau. Ich danke dir
Zeit.
für das Gespräch. Es war
Ja,
für mich
danke
wieder sehr
auch.
erhellend. Ich habe mir viele Notizen gemacht, die ich da mit reinbringen werde. Und es wäre schön, wenn du mir nochmal den Link schickst zu dieser
Mache
BBC-Geschichte,
ich gerne, ja klar.
dass wir uns das angucken können, weil ich das wirklich hochspannend finde und erschreckend zugleich. Ja, ich finde es gruselig. Ich finde sowieso süchtig gruselig und finde es schön, dass du da bei bist, die Welt jeden Tag ein Stückchen besser zu machen.
Oh, you made my day, Kai. Dankeschön. Ich danke dir auch. Ich schicke dir den Link sehr gerne.
Dankeschön, alles Gute für dich.
Mach
Bis
es gut.
bald.
Ciao.
Tschüss. So, und jetzt hast du dir hoffentlich auch schon im Kalender angestrichen, den 15. November, der Tag, an dem das Buch von Gabi rauskommt. Und um die Spannung noch ein bisschen zu steigern, spiele ich jetzt ein bisschen Werbung ein und dann kommt das tolle, wirklich tolle Zitat mit dem Titel 9 Monate. Und jetzt kommt Werbung. Wenn du manchmal glaubst, du kommst allein nicht weiter, wenn du spürst, was deine Eltern dir damals aufgeladen haben und womit du heute noch zu tun hast, wenn du merkst, dass du es allein nicht schaffst, dann denk mal an Hypnose. Hypnose kann so viel mehr, als dich dabei zu unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu treiben oder keine Schokolade mehr zu essen. Hypnose kann dir helfen, auch tiefsitzende und schon lang bestehende Themen zu lösen und zu heilen. Für weitere Informationen ruf mich gern an oder besuche meine Seite unter www.hidw.de. Und das war die Werbung. Neun Monate. Ein neues Leben ist entstanden. Vieles hat sich verändert. Ich hätte früher nicht gedacht, dass ich so stark sein kann, dass ich mich so auf meinen Körper verlassen kann, dass in mir so viel Potenzial steckt. Ich lebe jetzt ein anderes Leben, ein besseres, ein schöneres, eins voller Dankbarkeit und Achtsamkeit. Es hat sich einiges verändert. Wie und was ich esse, wie lange und wie gut ich schlafe, wie ich meinen Tag strukturiere. Mein Gehirn funktioniert anders als noch vor 9 Monaten, meine Gefühlswelt ebenso. Ich bin ruhiger geworden, friedlicher, im Reinen mit mir selbst. Unglaublich, wie sich in einer verhältnismäßig so kurzen Zeit so viel ändern kann. Ach ja. Es ist wohl noch wichtig zu erwähnen, dass ich keinesfalls gerade eine Schwangerschaft beendet habe. Nein, ich habe vor 9 Monaten aufgehört, Alkohol zu trinken. Und es ist ein neues Leben. Grüße gehen an dich raus, liebe Nora. Vielen, vielen Dank, dass ich deinen Text verwenden durfte. Wirklich groß. Ich freue mich, dass du 9 Monate nüchtern lebst und ich freue mich auf das, was da noch kommt. Ja, was da noch kommt, ist nächste Woche das Interview mit Lydia. Mit Lydia habe ich vor über einem Jahr gesprochen und habe ihr damals quasi die Fähigkeit abgesprochen, nüchtern zu bleiben. Tja, darüber sprechen wir und ich bin so ein bisschen am Struggeln während des Gesprächs. Jetzt will ich mich nicht entschuldigen und dann kriege ich irgendwann doch ein schlechtes Gewissen, weil ich merke, okay, ich habe wohl Lydia damals ein bisschen in die Ecke gedrängt und war ein bisschen unfair. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ein tolles Gespräch, weil Lydia es wirklich geschafft hat, nüchtern zu bleiben und das finde ich so stark und deshalb sprechen wir jetzt nochmal. Und jetzt kommt die Auflösung, warum es heute in der 129. Folge kein klassisches Interview gibt. Ich habe eine ganze Zeit überlegt, ob ich das Gespräch mit Gabi, das ich wirklich toll fand, am Dienstag veröffentliche, weil der Dienstag ist für deine Story und eben für außergewöhnliche Geschichten oder Interviews reserviert. Das habe ich aber nicht gemacht, sondern habe mir für diese Woche ganz bewusst den Freitag ausgesucht. Mit Lydia führe ich nächste Woche ein Interview und danach bin ich wieder mal blank. Es meldet sich niemand bei mir, der oder die mit mir ein Interview führen möchte und somit habe ich einfach keinen Stoff mehr. So ist das. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich will hier nicht groß rumheulen, aber so ist es nun mal und mir geht langsam so ein bisschen die Kraft aus, immer und immer wieder zu bitten, dass sich Leute bei mir melden, damit wir ein Interview führen können. Es ist eben, wenn man jede Woche ein Podcast raushaut mit einem tollen Interview, nicht so einfach, die Gesprächspartner zu finden. Obwohl, wenn ich mir die Hörerzahlen angucke, sollten da draußen doch noch einige sein, die ich bisher noch nicht kenne und die auch keinen Alkohol mehr trinken. Also, wenn du dazu gehörst, melde dich bei mir. Sonst haben wir ein Problem. Und damit du bis zum nächsten Interview bzw. bis zur nächsten Podcast-Folge kein Problem hast, denke mal dran. Tanzen kann man auch auf Brause.